Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Heute berichten wir über ein Forschungsprojekt zum Schulunterricht unter freiem Himmel. Wir waren zu Gast beim Jugendtheaterfestival im Kreativquartier an der Dachauer Straße und wir führten ein Interview mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im DGB-Haus. Diesmal ist auch wieder Xaver Stich mit seiner Kolumne zu Gast. Und was gibt's noch? Ah ja, die Veranstaltungshinweise, die Hanna Lieb zusammengetragen hat. Wir starten mit der Draußenschule. Ja, richtig gehört. Es geht auch ohne Anglizismen. Weder Outdoor Education noch Outward Bound. Einfach Draußenschule. Im Heidelberger Projekt Ein Jahr im Wald erlebten die Schülerinnen zweier fünfter Klassen eines Gymnasiums Biologie und Geografie in Wald, Flur und Wiese. Zwar nicht täglich, aber immerhin einen Tag in der Woche. Das ganze Schuljahr lang. Wir sprachen mit Christoph Becker von der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der TU München, der zusammen mit Uli Detweiler das Projekt wissenschaftlich begleitete.
Christoph, was hat es denn auf sich mit dem Draußenunterricht?
Ja, der Draußenunterricht, den verstehen wir als Unterricht, der außerhalb des Klassenzimmers stattfindet. Das kann jetzt ein Naturraum sein, das kann aber auch ein Museum sein, eine Firma, die Lehrer mit den Schülern besuchen. Hauptsache, der Klassenraum, dieser angestammte Raum wird verlassen, um den Lernort außerhalb zu verlegen.
In Deutschland ist ja relativ unüblich, dass man rausgeht mit der Klasse. Da gibt es ja sehr viele Vorbehalte, also besorgte Eltern oder Lehrer, die sich nicht trauen. Ist es anderswo besser?
Ich denke schon, also dieser regelmäßige Draußenunterricht ist in anderen Ländern deutlich weiter verbreitet. Wenn wir jetzt nach Skandinavien schauen, gerade nach Dänemark, aber auch nach Großbritannien, da wird deutlich öfter an deutlich mehr Schulen regelmäßig der Unterricht nach draußen verlegt. Mhm.
Ihr habt ja so ein größeres Forschungsprojekt gemacht, wo es gegangen ist, eine Schulklasse zu vergleichen, also die draußen aktiv ist, ich glaube an einem Tag der Woche, mit einer Kontrollgruppe, also einer anderen Schulklasse oder anderen Schulklassen, die nicht draußen unterrichtet werden. Wie schaut es denn aus bei diesem Projekt? Gibt es da schon einen Zwischenbericht oder wie weit seid ihr in der Auswertung?
Ja, dieses Projekt lief von September 2014. Bis Juli 2015, also in dem Schuljahr, haben wir die Daten aufgenommen an einer Schule in Heidelberg und auch schon die ersten Daten ausgewertet und publiziert. Und es stand unter dem Aspekt der Stressresilienz, das heißt, welche Auswirkungen hat regelmäßiger Draußenunterricht auf Stressfaktoren bei Schülern. Und dieser Draußenunterricht spezifisch fand im Wald statt. Das heißt, die Schüler hatten einmal die Woche den ganzen Schultag den Unterricht im Wald, angedockt an ein Forsthaus, wo sie auch immer mal rein konnten, aber weitestgehend im Wald unterrichtet wurden. Und da haben wir speziell den Stress der Schüler untersucht, aber auch die Bewegungsaktivität, die Lernmotivation und auch ein bisschen die soziale Interaktion der Schüler.
Das war ja relativ aufwendig. Es gibt einen Bericht jetzt im Fernsehen, das war glaube ich bei Dreisat, wo gezeigt worden ist, also mit welchen technischen Mitteln ihr auch da rangegangen seid. Könntest du da mal ein bisschen was erzählen dazu?
Ja, also wir hatten relativ viele Messinstrumente dabei. Wir haben Speichel gemessen bei den Schülern, um das Cortisol, also einen Stressmarker, festzustellen. Dann haben wir Bewegungsaktivität mit kleinen Sensoren gemessen bei den Schülern. Die Schüler waren aber auch zweimal im MRT. Das heißt vorher oder beziehungsweise am Anfang des Schuljahres und am Ende des Schuljahres.
Magnetresonanztomographie, wo also letztendlich genau. Im Hirn ein bisschen reingeschaut werden kann, hat sich da was verändert?
Genau, da wurde eben geschaut, die spezifischen Hirnregionen, die für Stressaktivität zuständig sind, haben die sich verändert im Verlauf des Jahres. Das heißt, in der Interventionsgruppe, die einen Tag in der Woche im Wald war, und auch in der Kontrollgruppe, die den regulären Indoor-Unterricht hatten.
Jetzt bin ich natürlich gespannt auf die Ergebnisse. Gibt es die schon?
Ja, von den MRT-Auswertungen liegt noch nichts vor. Das heißt, da sind die Kollegen noch dran, das auszuwerten. Was wir bisher publiziert haben, sind gerade die Stresswerte der Schüler. Und da konnten wir jetzt in einem Artikel zeigen, dass das Stresslevel der Schüler im Wald runtergeht. Das heißt, wenn sie morgens in dem Wald sind, ist das Stresslevel, das Cortisol-Level ganz normal hoch und fällt dann ab gegen Mittag. Und diesen Abfall konnten wir eben auch zeigen bei den Schülern, die im Wald unterrichtet werden. Bei den Schülern, die normal drin unterrichtet werden, blieb das Cortisol-Level relativ konstant über den Schultag.
Du sagst Unterricht. Ist es nicht jetzt irgendwie nur ein Waldspaziergang, wie man also quasi bei einer Klassenfahrt jetzt in den Wald geht, sondern wird da wirklich unterrichtet?
Da wird wirklich unterrichtet. Also natürlich spazieren die Schüler auch, aber nicht um zu spazieren, sondern um zu spezifischen Orten im Wald zu kommen, wo dann Inhalte aus Biologie, aus Geographie und dem Fach auch Naturphänomene unterrichtet werden. Zusammen mit den Lehrern suchen sie Orte im Wald auf, um sich die Natur dort anzuschauen und zu untersuchen, Experimente zu machen und zu verstehen, wie das funktioniert.
Und die Lehrkräfte, die machen da auch mit dabei, offensichtlich?
Die Lehrkräfte sind dabei, genau. Die bereiten das vor, die nehmen auch Unterrichtsmaterialien mit in den Wald und nutzen dann die Natur mit den Schülern, um die Inhalte zu vermitteln. Das heißt, es sind immer zwei Lehrkräfte mit dabei.
Wo war denn das? Das war nicht in Bayern, oder?
Das war in Heidelberg, ein Privatgymnasium in Heidelberg.
Ist es vorstellbar, in Bayern sowas zu machen, also als an der staatlichen Schule?
Definitiv. Also wir arbeiten auch mit einer Schule, mit einer Grundschule in Bernried zusammen, die ein ganz ähnliches Projekt macht und die jetzt auch auf einem guten Weg dahin ist, Draußenschule zu werden, auch unter dem wirklichen Namen Draußenschule. Da wird auch regelmäßig in der Natur unterrichtet.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass so von Elternbeiräten, dass da jetzt irgendwie Vorbehalte da sind. Die sagen dann gleich Zeckengefahr und Fuchsbandwurm. Ist sowas bei euch auch diskutiert worden oder war das Thema?
Das war bei uns im Forschungsteam weniger Thema, natürlich bei den Schülern und bei den Lehrern dann in dem Fall. In Heidelberg war das Interesse der Eltern ziemlich hoch, dass ihre Schüler wirklich auch in diese Waldklassen kommen. Man muss dazu sagen, diese Waldklassen sind gekoppelt ans G9. Die anderen Klassen sind im G8 an dieser Schule in Heidelberg. Das heißt, das Interesse der Eltern war natürlich fürs G9, aber auch für den Waldunterricht da. Und wollten ihre Schüler ganz bewusst in dieser Klasse drin haben.
Schule wird ja meistens assoziiert mit Stillsitzen. Das ist ja eigentlich was ganz anderes, richtige Kontrasterfahrung. Habt ihr da auch was rausbekommen oder was geforscht?
Genau das haben wir untersucht. Also wir haben die Bewegungsaktivität der Schüler an den spezifischen Tagen in der Schule gemessen. Das heißt, da schauen wir, wie viel sitzen die Schüler, wie viel bewegen sie sich in einer leichten Aktivität, in einer moderaten Aktivität und in einer hochintensiven Aktivität. Und da konnten wir jetzt auch schon zeigen, dass die Schüler, die im Wald unterrichtet werden, gerade für die moderate und hochintensiven Bewegungen sich mehr bewegen als die Schüler, wenn sie drin sitzen.
Und das hat ja entsprechende Effekte. Es gibt ja da so den amerikanischen Neurowissenschaftler John Rattay, der da geforscht hat und da ein Buch auch rausgebracht hat, das in Deutschland übersetzt wird mit Superfaktor Bewegung. Und die haben ja festgestellt, dass es so eben Bewegung vielfältige Effekte hat. Habt ihr denn auch so in der Literatur gesichtet, was da so alles gibt an Ergebnissen?
Ja, da haben wir uns mit beschäftigt, gerade auch, wenn wir jetzt die Artikel geschrieben haben, welche Auswirkungen Bewegung an sich auf die Konzentrationsfähigkeit, auf die Gehirnentwicklung hat, welche Einflüsse da zu berücksichtigen sind. Gemessen haben wir es in dem Fall nicht, aber wir konnten aus der Literatur auch zeigen in unseren Theoriekapiteln, dass die Bewegung gerade in den Naturräumen positive Auswirkungen auf Konzentrationsfähigkeit hat, auf regenerative Fähigkeiten des Gehirns hat. Das heißt, wenn man in der Natur ist und sich bewegt, kann das Gehirn kognitiv abschalten. Und wenn ich danach wieder Konzentrationsaufgaben leisten muss, was Schüler ja tun, haben sie gleich wieder mehr Kapazität in den Gehirnregionen, um an den Lerninhalten zu arbeiten.
Okay. Und weiter geht's mit unserer Sendung Bewegtes Lernen bei LoRa München mit Christoph Becker von der TU München über den Draußenunterricht an Schulen. Im konventionellen Unterricht ist ja die Interaktion zwischen den Schülern nicht besonders hoch. Da geht ja das meistens dann irgendwie schon sternförmig ab. Habt ihr da auch geforscht, also wie jetzt der Kontakt zwischen den Schülern und zwischen Schülern und Lehrer funktioniert oder wie intensiv der ist?
Ja, das haben wir auch zweierlei untersucht. Zum einen mit Fragebögen, wo es generell um die Lernmotivation ging, aber auch um soziale Aspekte. Das heißt, wie die Schüler den Unterricht wahrnehmen in Bezug auf soziale Interaktionen und Beziehungen zu ihren Mitschülern und zu ihren Lehrern. Und auf der anderen Seite haben wir auch mit Sensoren gemessen, wie die soziale Interaktion wirklich passiert. Das heißt, wie viele Kontakte Schüler untereinander miteinander haben.
Mit Sensoren?
Genau.
Wie geht das?
Die Schüler haben einen kleinen Sensor bekommen auf die Brust und der stellt dann fest, wenn ein anderer Schüler ungefähr eine Reichweite von einem Meter Distanz sich aufhält und wie oft diese Kontakte jetzt zustande kommen. Das sagt natürlich nichts über die Qualität der Interaktion aus, aber zumindest über die Häufigkeit. Das heißt, wie häufig kommen Schüler in Kontakt mit anderen Schülern und auch mit den Lehrern?
Ich könnte mir vorstellen, dass beim Draußenunterricht die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler höher ist als wie beim konventionellen Unterricht drinnen.
Genau, die Lernmotivation haben wir bei den Schülern in Heidelberg auch untersucht, mit Fragebögen und Interviews. Da sind wir jetzt noch an der Auswertung der Daten, aber es zeigt sich schon, dass die Schüler im Draußenunterricht motivierter sind für die Inhalte. Vor allem zeigt sich, dass die Schüler die Inhalte als relevant wahrnehmen. Das heißt, wenn Naturwissenschaften draußen unterrichtet werden, sind die Inhalte für die Schüler greifbarer und sie haben mehr Alltagsrelevanz für die Schüler. Das heißt, sie können praktischer arbeiten, begreifen die Dinge, weil sie es selber machen in der Natur und verstehen auch, warum sie das lernen.
Gäbe ja vielleicht auch die Möglichkeit, mit Geocaching zu arbeiten, also dieses Verfahren, wo quasi Schatzsuche betrieben wird mit GPS-Geräten oder von Handys. Ist sowas mal angedacht worden?
Ja, das haben die Schüler gemacht. Gerade darüber berichten sie auch viel in den Interviews. Das war eins der Erlebnisse, auch während des Waldunterrichts, dass sie den Geocache gemacht haben. Das kam super an bei den Schülern. Auch in die Richtung, dass sie frei was tun konnten, ohne von dem Lehrer was vorgesagt zu bekommen, sondern selber entscheiden durften, wo sie jetzt hingehen, wie sie das machen. Das war sehr, sehr wichtig für die Schüler, diese Eigenverantwortung dabei.
Ihr habt ja die Schüler auch hinterher dann befragt, wie es denn so war. Und zwar sowohl diejenigen, die dann draußen unterwegs waren, als auch die Kontrollgruppe. Da ist ja ganz unterschiedlich berichtet worden.
Ja, die Kinder, die im Wald unterrichtet werden, berichten von Lerninhalten in Kombination mit ihren Erlebnissen. Das heißt, was sie im Wald erlebt haben, welche Tiere sie gesehen haben, welche Pflanzen sie untersucht haben und berichten auch davon, dass sie diesen Ort in ihrer Freizeit am Wochenende mit Eltern und Großeltern nochmal besucht haben, um ihnen zu zeigen, wo sie was gemacht haben. Die Schüler, die drinnen unterrichtet werden, berichten über Faktenwissen, Begriffe, verbinden damit aber nichts.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die privaten Schulen und auch die städtischen Schulen, dass die weiter sind als die staatlichen Schulen. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht diesbezüglich?
Also jetzt die Schule in Bernried ist eine staatliche Schule, wo regelmäßig draußen unterrichtet wird. In Heidelberg ist es ein Privatgymnasium. Da sind sicherlich die Wege kürzer, wenn man solche Projekte initiieren möchte, im Vergleich zu einem staatlichen Gymnasium.
Wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit, also hier jetzt von eurer Fakultät her, beziehungsweise von eurem Team her, dann auch in der Lehrerausbildung da auch Anregungen zu geben. Also so quasi jetzt auch Lehramtsstudentinnen und Studenten entsprechend hier am Sportzentrum dann auch eine Unterrichtseinheit bekommen.
Ganz genau. Also in den letzten Jahren haben wir auch eine Zusatzausbildung an der Uni angeboten. Der letzte Jahrgang hat jetzt im Januar abgeschlossen, und zwar das sogenannte Expeditionary Teaching. Und da haben wir Sportlehramtsstudenten, aber auch Studenten der Naturwissenschaften vermittelt, wie man draußen unterrichtet. Das heißt, in verschiedenen Blockseminaren in den Bergen, bei uns in der Uni und in Praktikas haben die Studenten gelernt, wie man sicher im Gelände mit Schülern unterwegs ist und wie man aber auch Konzepte für Draußenunterricht entwickelt, für die Fächer Sport, Biologie, Geografie beziehungsweise mit Transferleistung für den spezifischen Studiengang.
Das hört sich richtig gut an. Dann kann man hoffen, dass es also jetzt weitergeht mit der Draußenschule, mit dem Draußenunterricht. Christoph, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Weiter geht's mit einem Besuch beim Jugendtheaterfestival Rampenlichter im Kreativquartier an der Dachauer Straße. Kreativquartier? Momentan ist es dort weniger kreativ, eher eine Mixtur aus Geisterstadt und Abbruchhalde. Wie ein Leuchtturm hält in diesem wüsten Umfeld das Theater Schwere Reiter die Stellung. Die Hamburger Formation Current Dance Youth bot eine Theaterperformance über Freundschaft, Liebe, Streit und Versöhnung. Vorab gibt's ein paar O-Töne aus der Vorstellung und dann hören wir rein in das Publikumsgespräch mit der Choreografin Suse Tietjen und den 6 jugendlichen Tänzerinnen. Schließlich sprachen wir noch mit Alexander Wenzlik, der zusammen mit Elisabeth Hagel das Festival auf die Beine stellte.
München beim Tanz- und Theaterfestival.
Die Idee kam erst und dann kam sofort Rampenlichter und dann mussten wir ganz schnell dieses Stück zusammenschmeißen und das war natürlich ein riesen Push, sozusagen das allererste, was wir versucht haben, dass das so toll geklappt hat. Auch nochmal herzlichen Dank, das ist für uns ein riesen Mutgeber gewesen.
Ja, das soll halt auch so ein bisschen zeigen, einfach, dass nicht alle gleich sind. Und gerade in dieser Phase, also in der Pubertät und so, dass man seinen eigenen Weg gehen muss. Und ich habe halt zum Schluss mich so ein bisschen von allem abgeschüttelt und bin dadurch halt so fröhlich geworden. Und dass ich einfach mich selbst gefunden habe. So, das war das, was wir damit sagen wollten.
Und im Endeffekt ging es halt auch am Ende sozusagen auch darum, um sozusagen unsere Emotionen und das, wie du schon gesagt hast, dass sie sich am Anfang nicht so ganz getraut hat und dann aber halt glücklich geworden ist und ihre ganzen schlechten Gefühle halt dann eben weggegangen sind sozusagen.
Ja, Alexander, heute am letzten Tag des Festivals, wie ist so die Bilanz nach den Tagen?
Also wir sind sehr glücklich und sehr zufrieden, vor allem weil wir mit der Auswahl der Stücke sehr zufrieden sind. Was, ja, was man vorher nur erahnen kann, also natürlich sieht man viel anhand der Bewerbungen, aber wie dann die Stücke wirklich auf der Bühne sind, das weiß man natürlich erst im Nachhinein und da sind wir sehr glücklich mit der Auswahl. Wir haben ganz, ganz viele tolle, ganz unterschiedliche Ansätze gesehen von Tanz und Theater, von Kindern und Jugendlichen und das ist unser Anliegen und da sind wir dieses Jahr mit diesen 13 Stücken wirklich sehr, sehr zufrieden und wir sind auch sehr zufrieden mit den Besucherzahlen. Wir hatten jetzt wirklich alle Abendaufführungen komplett ausverkauft. Alle Schulklassen waren fast ausverkauft.
Wie kommt ihr denn auf die ganzen Aufführungen? Also wie werden die ausgewählt?
Es gibt jetzt seit 4 Jahren ein Bewerbungsverfahren, ein bundesweites und internationales. Da müssen die Gruppen relativ viel schreiben über das Stück selber, über ihre Gruppe, über den Arbeitsprozess, auch darüber, wie eben die Kinder und Jugendlichen wirklich an den künstlerischen Entscheidungen und an den künstlerischen Umsetzungen beteiligt sind. Und dann müssen sie ein Video schicken. Und aufgrund all dieser Informationen, die wir kriegen, wählen wir aus. Und das war dieses Jahr nicht einfach, weil wir hatten 80 Bewerbungen aus Deutschland und aus dem internationalen Bereich und konnten eben 13 Stücke auswählen.
Das ist ja ganz komfortabel eigentlich, ja. Bekommt ihr da genügend Förderung dafür? Werdet ihr entsprechend unterstützt?
Also wir haben eine sehr langjährige und sehr gute Unterstützung durch die Stadt. Einmal durchs Stadtjugendamt und seit vielen Jahren auch durchs Kulturreferat. Trotzdem müssen wir jedes Jahr auch noch viele weitere Mittel sozusagen akquirieren über Stiftungen, Sponsoren, auch die Bezirksausschüsse, die verschiedenen in München, die sich immer wieder beteiligen. Also es ist schon jedes Jahr eine Herausforderung, wirklich die Mittel für dieses große Projekt, was ja für uns ein ganzjähriger Betrieb ist. Also wenn das Festival jetzt vorbei ist, dann ist kurz Sommerpause und dann geht schon wieder das Ausschreibungsverfahren für nächstes Jahr los. Und das muss natürlich finanziert werden und insofern ist es eine Mischung aus städtischer Regelförderung und aber jedes Jahr der großen Herausforderung, auch richtig Stiftungsmittel an Land zu ziehen.
Es waren ja eine ganze Reihe von Schulklassen auch hier jetzt in der Aufführung. Wie kommt ihr denn an die Schulklassen? Kommen die auf euch zu? Geht das jetzt irgendwie von Mund-zu-Mund-Propaganda weiter oder wie muss man sich das vorstellen?
Also sowohl als auch. Also es gibt natürlich jetzt im 10. Jahr viele Schulen und Lehrerinnen und Lehrer, die schon öfter da waren, die immer wieder zu Rampenlichter kommen und dann müssen wir aber natürlich auch jedes Jahr heftig die Werbetrommel rühren und das läuft über verschiedene Kanäle, also wir haben einen eigenen Schulverteiler über die Jahre aufgebaut, schreiben die Lehrer, die wir kennen, persönlich an, arbeiten da auch mit dem Referat für Bildung und Sport zusammen, verschicken es über deren Verteiler, auch über mit dem Kulturreferat. Es gibt einen eigenen Schulverteiler, über den man sozusagen alle Münchner Schulen erreichen kann. Also es ist ein Potpourri an Werbemaßnahmen, um die Schulen auch zu erreichen.
Euer Verein heißt Spielen in der Stadt?
Ja, Spielen
was,
in der Stadt.
Was macht ihr sonst noch außer diesem Theaterfestival? Oder ist das quasi euer Schwerpunkt?
Nee, es ist nicht unser Schwerpunkt. Also ich sag mal, es ist unser größtes Projekt, das sicherlich. Aber es gehört jetzt sozusagen zu dem Bereich künstlerische Produktion mit Kindern und Jugendlichen. Und dann sind wir ja auch ganz, ganz stark und vor allem langjährig im Bereich mobile Spielanimation unterwegs. Also das heißt, wir sind mit verschiedenen Spielbussen, Spielmobilen in ganz München unterwegs, veranstalten große Spielfeste, auch zum Thema Zirkus, machen ganztagsbetreute Ferienprogramme und kooperieren sehr intensiv und langjährig auch mit gebundenen Ganztagsschulen hier in München.
Die pädagogische Aktion. Pädaktion, ist das der Vorläufer oder?
Ja, wie, genau. Die
pädagogische Aktion. Aus den 70er Jahren kenne ich das noch.
Ja, ganz genau. Also die pädagogische Aktion ist quasi die Keimzelle, der Ursprung all dieser Projekte hier in München. Eben damals anlässlich der Olympiade sozusagen fuhr mehr oder weniger der erste Spielbus durch München. Und aus dieser Anfangsinitiation, sage ich mal, ist wirklich tatsächlich die gesamte jugendkulturelle, spielpädagogische, kulturpädagogische Szene in München entstanden. Und wir sind ein direkter Nachfolger sozusagen, also der letzte Teil, Zellteilungsprozess 2001 wurde aus der damaligen Pädaktion, wurden drei Vereine und aus einer davon waren wir Spielen in der Stadt. Wir haben uns in den letzten Jahren natürlich wirklich gut vernetzt, also sowohl in die Verwaltung als auch in die Politik und natürlich in die gesamte jugendkulturelle Szene. Und es gibt im Stadtrat, da sind wir auch sehr froh drüber, schon einige, die wirklich Fan von Rampenlichter sind und uns da auch gut unterstützen. Die Ausschreibung kriegt im Prinzip jeder in München, von dem wir wissen, dass sie irgendwas mit Tanz und Theater mit Kindern und Jugendlichen machen. Und eingeladen sind natürlich sowohl die Schulen wie die Jugendzentren, wie die Freizeitstätten.
Okay, dann sage ich viel Erfolg noch, also für die letzte Abendveranstaltung, ja, die es noch gibt. Und dann auf in die Vorbereitung fürs nächste Jahr.
Vielen, vielen Dank.
Soweit Alexander Wenzlik vom Verein Spielen in der Stadt. Nach längerer Zeit rückte mal wieder die Bildungs- und Schulpolitik in den Fokus der Öffentlichkeit. Schuld daran ist eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Aus ihr geht nämlich hervor, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren nicht etwa sinken würden, wie angenommen, sondern vielmehr erheblich steigen. Über diese überraschende Prognose, deren Folgen sowie über die Ausbildung der Lehrkräfte und die Zeit nach dem PISA-Schock sprachen wir mit Marlies Thepe, der Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Außerdem sprachen wir mit dem bayerischen GEW-Vorsitzenden Anton Salzbrunn und dem GEW-Sekretär für den Bereich Schule, Bernhard Baudler.
Ja, Frau Thepe, bis vor kurzem sprach man ja von sinkenden Schülerzahlen. Die Rede war sogar von einer demografischen Rendite. Aber das ist jetzt wohl vorbei nach der vor kurzem veröffentlichten Bertelsmann-Studie.
Ja, ist richtig. Also zunächst einmal ist es sogar so, dass wir jetzt schon einen Mangel an Lehrkräften haben, in manchen Bundesländern mehr als in anderen. Besonders betroffen ist Berlin, ist Sachsen, Sachsen-Anhalt. Aufgrund der hohen Zahlen der Pensionierung und Verrentung, weil die 50% des Personals in Schulen 55 plus ist. Von daher haben wir da schon einen großen Generationenwechsel. Und die Bundesländer in Ostdeutschland haben nach der Wende zu wenig ausgebildet, weil die Schülerinnenzahlen da so stark zurückgegangen sind.
Viele Bundesländer probieren es ja mit Quereinsteigern. Es wird ja sehr viel dann auch in den einzelnen Bundesländern gemacht in der Richtung, Fachleute aus bestimmten Bereichen, die aber jetzt keine pädagogische Ausbildung haben oder nur eine Kurzausbildung.
Also grundsätzlich finden wir es notwendig, dass Lehrkräfte ordentlich ausgebildet werden. Das wollen alle Eltern ja auch. Von den weiteren Formen finden wir den Quereinstieg schon den geeignetsten. Quereinstieg bedeutet in den meisten Bundesländern, wir haben ja Föderalismus, wird überall ein bisschen anders benannt, dann nach dem Hochschulstudium in für Schule geeigneten Fächern, dann einen Vorbereitungsdienst. Wenn die dann den ganz normalen Vorbereitungsdienst für ihre Schulart machen, dann werden die hinterher in den Bundesländern auch wie Lehrkräfte, die originär studiert haben, behandelt. Dann gibt es noch den sogenannten Seiten- oder Direkteinstieg. Direkteinstieg nennt in manchen Bundesländern das, wenn die Kollegin einfach sofort von der Erwerbstätigkeit oder von der Universität mit Fächern, die in der Schule relevant sind, im Unterricht starten. Wir wünschen uns, dass diese Kolleginnen und Kollegen eine Vorausbildung bekommen. Hier in Bayern gibt es einen Seiteneinstieg für die Kolleginnen und Kollegen, die als Gymnasiallehrkräfte oder Realschullehrkräfte warten, keine Einstellung in ihrer Laufbahn bekommen haben und dann hier eine zusätzliche Qualifikation machen, allerdings mit voller Unterrichtsverpflichtung und on top voll auf ihren eigenen Rücken. Berlin hat so reagiert und auch das Bundesland Brandenburg, dass sie die Grundschullehrerinnen jetzt besser bezahlen, also wie alle anderen Lehrerinnen auch mit A13 bzw. Entgeltgruppe 13. Das ist der richtige Weg. Dann werden die Grundschullehrer, also werden auch mehr Lehrkräfte Grundschullehramt wieder studieren. Das macht immerhin 500 Euro im Monat aus. Das ist auf 30 Jahre Beschäftigung 180.000. Das ist kein Pappenstiel.
Wenn man mit Grundschullehrern, Hauptschullehrern oder auch Berufsschullehrerinnen und Realschullehrerinnen spricht, dann heißt ja, der ganze Fokus der Politik, aber auch der Medien geht in Richtung Gymnasien. Herr Salzbrunn, wie sehen Sie das als GEW Bayern-Vorsitzender?
Ja, das ist schon richtig, dass der Fokus immer aufs Gymnasium schaut. Das hat man jetzt gerade in der aktuellen Auseinandersetzung gehabt, bei dem Wechsel von G8 auf G9. Das Problem ist aber hier, wenn wir uns die Lehrerausbildung mal anschauen, dass wir hier eine Schwachstelle haben. Und zwar, wir bilden die Lehrkräfte aus nach den Schultypen. Wir haben es ja gerade gehört, die Gymnasiallehrkräfte und die Realschullehrkräfte verdienen bis zu 500 Euro mehr, während die Grundschul- und die Mittelschullehrkräfte eben weniger haben, also eine glatte Gehaltsstufe oder eine Besoldungsstufe weniger. Würde man dieses System, also sich an den Schulen zu orientieren bei der Ausbildung, abschaffen gegen ein anderes System, in dem wir praktisch hier eine gemeinsame pädagogische Ausbildung zunächst mal haben und dann eine Spezialisierung auf die verschiedenen Bereiche, also erstmal auf den Elementarbereich und dann danach, dann würde sich vieles hier verändern und man wäre wesentlich flexibler in dem Einsatz der Lehrkräfte, weil wir haben ein Grundproblem. Wir haben in den Grund- und Mittelschulen zu wenig Lehrkräfte und in den Gymnasien und Realschulen zu viel. Das ist ein Problem, was angegangen werden muss und dieses Problem werden wir immer auch in den nächsten Jahren haben und es hat es auch in der Vergangenheit schon immer wieder gegeben.
Stichwort Lehrerausbildung. Psychologen, Hirnforscher und Philosophen kritisieren sie als praxisfremd. Es werden ja teilweise dann Fachleute ausgebildet, die jetzt von Pädagogik eher sehr wenig Ahnung haben und selbst innerhalb der Bildungsforschung gibt es also Erziehungswissenschaftler, die sagen, dass eigentlich so die praktische Ausbildung für Lehrkräfte eigentlich nicht auf den Beruf vorbereitet.
Das stimmt. Wir sprechen von zweifachen Praxisschock. Der erste Praxisschock ist für die meisten Lehrkräfte nach dem Studium, wenn sie ihren Vorbereitungsdienst starten. Da müssen sie aber ja eine geringere Zahl von Stunden vorbereiten. Wenn sie dann nach dem Vorbereitungsdienst mit voller Stelle in die Schule gehen, erleben sie den zweiten Praxisschock, weil sie nämlich für den Anspruch, den sie an ihren eigenen Unterricht entwickelt haben, nicht genügend Zeit zur Vorbereitung haben. Also zweimal Praxisschock. Die GEW hat in den letzten 3 Jahren ein Zukunftsforum Lehrerinnenbildung veranstaltet, wo wir aus allen Bundesländern Lehrkräfte, Lehrerausbildnerinnen, Universitätsprofessoren und Kollegen von den Universitäten zusammengeholt haben, um zu überlegen, wie die Lehrerinnenausbildung in der Zukunft aussehen soll. Wir denken, dass sie für alle Fächer gleich lang sein soll, für alle Lehrämter gleich lang. Wir denken, dass es nach Stufen geregelt werden soll, für Klasse 1 bis 6 und für Klasse 5 bis 13 sollte es eine Ausbildung geben. Nach unserer Auffassung müsste man im Bachelorstudium ein grundlegendes Pädagogikstudium haben, Psychologie, Soziologie und dann die Fachrichtung. Und im Masterstudium könnte man sich dann spezialisieren für die Altersgruppe, für die man dann sich persönlich stärker interessiert. Wir denken, dass es aber sehr wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen lernen, ihre eigene Rolle zu reflektieren. Es hat jetzt eine andere Studie von Bertelsmann gerade hervorgehoben, dass Lehrkräfte auch Vorurteile gegenüber zum Beispiel türkischen Schülerinnen und Schülern haben. Weniger als die anderen Menschen in der Gesellschaft, aber immer doch noch. Und das heißt, wir müssen schon lernen, als Studierende unsere eigenen Haltungen, Werte und Normen zu reflektieren, um dann allen Schülerinnen und Schülern so gut wie möglich auf den Lernweg zu helfen.
Das geht ja wohl auch um die Struktur innerhalb der Schule. Es gibt Schulen, die nach wie vor einen Direktor haben, einen Stellvertreter, vielleicht auch nur eine weitere Person in der Schulleitung und ansonsten ein Kollegium mit 100 Personen und eigentlich keine mittlere Ebene. Es müsste da was passieren, dass also auch die Fachbetreuer, die Fachlehrer, dass die auch jetzt entsprechend Kompetenzen bekommen, auch mehr Geld bekommen, um da ihre Rolle wahrzunehmen, weil nach Auffassung von vielen Experten der Schulleiter bzw. die Schulleitungen einfach überfordert sind.
In den meisten Bundesländern ist es inzwischen so, dass es Leitungsteams gibt in Schulen, dass es zum Beispiel pädagogische Leitungen gibt, dass es dann Leitungen für die Klassenstufe zum Beispiel in Sekundarschulen, Gesamtschulen oder Stadtteilschulen oder Gymnasien für Klasse 5, 6 gibt, dann für die 7 bis 10 und dann nochmal für die Oberstufe. Dann gibt es für die wenigen Schulen, die es in Deutschland gibt, von 1 bis 13. Das ist ja, ich sag mal, unsere Zielvorstellung von Schule. Und dann auch Koordinatoren für die Grundschularbeit. Also es gibt erweiterte Teams, die dann auch zum Beispiel die Fortbildung organisieren. Aber in erster Linie müsste der Staat dann ermöglichen, dass die Kolleginnen und Kollegen Zeit für Fortbildung haben. In den meisten Bundesländern fehlt es. Es wird nur berechnet, wie viel Unterricht man bräuchte. Oder es werden einfach die Haushaltszahlen genommen, die das Land hat für Lehrkräfte. Und dann wird es passend gemacht. Man berechnet nicht, wie viel man eigentlich bräuchte für die verschiedenen Bedarfe, die der Gesetzgeber vorsieht.
Es gibt in Bayern eine Stiftung Bildungspakt, wo also jetzt von Firmen Sponsorengelder zur Verfügung gestellt werden. Da gab es auch dann eine Initiative, wo man versucht hat, eine mittlere Führungsebene einzuziehen bei den Schulen.
Wir fordern grundsätzlich in unseren Orientierungspunkten, dass ein Schulleiter demokratisch gewählt wird auf Zeit. Natürlich braucht der Zuarbeit. Wir haben jetzt gerade wirklich massive Probleme bei den Grundschulleiterinnen. Mit einer Schulleiterin letztens telefoniert, die hat gesagt, das kann es überhaupt nicht sein. Der Staatssekretär Eisenreich sagt, was regt ihr Schulleiterinnen in den Grundschulen euch auf? Ihr habt nicht mal Beurteilungen zu machen, was die Gymnasien und Realschulen, wie vorher gesagt, machen müssen. Aber diese Schulleiterin schildert mir, sie macht das massenweise, diese Beurteilung. Offiziell macht das Schulamt, aber das wird in offiziellen Stellungnahmen versteckt vom Kultusministerium, dass die Schulleiterin diese Belastung noch on top zusätzlich haben. Und dann kriegt sie auch noch vorgegeben, welche Schnitte sie da bei den Beurteilungen erreichen soll. Und wenn sie eine Beurteilung eine andere geben wollte, dann kann es sein, dass das Schulamt ihr die wieder ändert und auch zur schlechteren. Und sie muss es dann gegenüber den Kolleginnen vertreten, obwohl sie es gar nicht mal so wollte. Also das ist völlig untragbar, der Zustand. Aber wir fordern ja auch ein Ende dieses Beurteilungsunwesens, nur eine Anlassbeurteilung. Mhm.
Man kann sie anders nennen, man kann auch sagen, Feedback geben beispielsweise, ja. Also eine Feedback-Kultur einzuziehen. Ja, und das wäre wahnsinnig wichtig, weil im Moment einfach dann so die Lehrerin oder der Lehrer ist letztlich dann so der Einzelkämpfer und es ist ganz, ganz selten, dass also jetzt Schulen sich so organisieren können, dass dann mal eben zwei Personen, also zwei Lehrkräfte jetzt vor der Klasse stehen.
Ja, kritische Freunde nennt man das ja auch oder kooperative Beratung, also Möglichkeiten, sich gegenseitig Feedback zu geben, sind natürlich ungeheuer wichtig, wenn man in schwierigen Situationen sind.
Seit PISA 2000 geht es ja so in der Bildungsforschung dann vor allen Dingen um Kompetenz und Kompetenzentwicklung. Hört sich so ein bisschen danach an, also wie das die künftigen Werktätigen als Rädchen im Getriebe der Wirtschaft möglichst gut funktionieren sollen.
Also vielleicht muss man einfach mal berücksichtigen, was jetzt, in welcher Situation wir sind. Wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir wohl einen völlig neuen Schritt haben in der Digitalisierung der Arbeitswelt. Das heißt also, ich muss die Qualifizierung von den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben hier ins Auge fassen und muss dafür sorgen, dass die Qualifizierung ein dauerhafter Prozess ist. Und es spielt die Weiterbildung eine ganz zentrale Rolle. Dem als Widerspruch dazu steht allerdings, was hier in den Länderhaushalten und besonders hier in Bayern, hier in den Haushalten das Thema für den Bereich Weiterbildung drinsteht. Da sinkt der Wert sogar. Obwohl er eigentlich massiv steigen müsste und man dafür sorgen müsste, dass das Arbeiten in der Weiterbildung wieder attraktiv wird. Ist es nämlich nicht, wenn man sich mal die Honorarsätze anschaut bei den sogenannten freien Bildungsträgern, teilweise unter 20 Euro Stundenhonorar für eine freiberufliche Lehrkraft oder bei den Volkshochschulen maximal, wenn es hochkommt, 27, 28 Euro für eine freiberufliche Lehrkraft. Davon kann niemand leben und da wird man auch sehr schnell schauen, dass man irgendwie was anderes findet. Das ist ja das Problem, was wir im vergangenen Jahr hatten, dass man für die Integrationskurse keine Lehrkräfte mehr gefunden hat und deswegen die Honorarsätze massiv anheben musste, auch wenn es jetzt noch zu gering ist. Aber hier wird man eine Menge tun müssen, um auf den aktuellen Stand zu kommen und zwar möglichst schnell.
Aber Sie hatten ja nach den Kompetenzen nach PISA gefragt. Nach unserer Auffassung hat man nach PISA zu stark einfach nur auf Mathematik und Deutsch gesetzt. War gut, was gemacht worden ist in der durchgängigen Sprachbildung, überwiegend durch die Kultusministerkonferenz. Aber was zu wenig in den Vordergrund gerückt ist, ist das, was in den Schulgesetzen überall vorne steht, nämlich die Erziehung zum mündigen Bürger, zur mündigen Bürgerin, zur Selbstverantwortung, die Möglichkeit der Teilhabe in unserer Gesellschaft. Deswegen werden wir jetzt eine Offensive starten, politische Bildung wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Und wir werden auch weiter daran arbeiten, dass Schülerinnen und Schüler sich über Normen und Werte, über das Grundgesetz, über die Menschenrechte informieren und auseinandersetzen können.
Eine Erziehungswissenschaftlerin spricht ja von den weißen Flecken auf der PISA-Landkarte. Die sind nach ihrer Meinung Körper, Gemeinschaft und Emotionen. Wie steht denn die GEW zu diesen Punkten, die jetzt von PISA so gänzlich außen vor gelassen werden?
Ich glaube, dass die Bedeutung des Lernens in Beziehungen vernachlässigt worden ist durch den PISA-Hype und die Vergleichsarbeiten. Es ist wichtig, dass man in dieser Frage wieder mehr investiert. Deswegen denken wir eben auch, in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern sollte die Reflexion der Rolle und Psychologie, Soziologie, diese Fragen sollten wieder eine stärkere Rolle spielen.
Soweit die GEW-Bundesvorsitzende Marlies Thepe, der bayerische GEW-Vorsitzende Anton Salzbrunn und der Gewerkschaftssekretär für den Bereich Schule Bernhard Baudler, die wir im Münchner DGB-Haus unter anderem zu den Konsequenzen aus den steigenden Schülerzahlen befragten. Ein kleiner Nachschlag sei an dieser Stelle erlaubt. Es ist schon bezeichnend für die Gewerkschaft im Allgemeinen und die GEW im Speziellen, dass bei den Stichworten Körper, Gemeinschaft und Emotionen auf die psychologische und die soziologische Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer verwiesen wird. Dabei wäre es doch, wie unser Gespräch mit Christoph Becker zu Beginn der Sendung gezeigt hat, so einfach, Bewegung in den Unterricht zu bringen, gemeinsam etwas zu erleben, Freude und Spaß am Tun zu entwickeln. Schade eigentlich, denn die Schule kann definitiv mehr sein als eine Erkläranlage. Xaver Stich, der sich mit seiner Kolumne wieder zu Wort meldet, hat sich heute ebenfalls das Thema Schule vorgenommen. Dazu beschreitet er einen etwas ungewöhnlichen Weg. Er geht ins Kino. Hören Sie selbst.
Seit gut 15 Jahren kommt auch der eher medienabstinente Zeitgenosse an einem so sperrigen Thema wie der Bildungsforschung nicht vorbei. Schuld daran ist der PISA-Schock, der die deutschen Schulen in den Nullerjahren in die Schlagzeilen brachte. Endlich! In zahlreichen Statistiken mit zahllosen Zahlenreihen wurde zwischenzeitlich aufgeschlüsselt, wo sich der bundesdeutsche Durchschnittspenäler zwischen Singapur und der Dominikanischen Republik denn so einsortiert, leistungsmäßig. So richtig schlau wurde man indessen nicht dabei. Denn was sagen uns diese in zweifelhaften Verfahren gewonnenen Zahlenkolonnen über die deutschen Schulen tatsächlich? Was sagen sie uns über die Kultur, die Atmosphäre, die Lernlust oder Unlust in den Schulgebäuden? Und vor allem, was sagen sie uns, nimmt der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin mit hinaus ins Erwachsenensein? Keine Angst, ich erliege nun nicht der Gefahr, in eine kulturpessimistische Endlosschleife einzubiegen. Ich verweise auch nicht auf die inzwischen berühmten blinden Flecken der PISA-Studien. Nein, ich wähle einen eher unkonventionellen Zugang zu den höchst unterschiedlichen Verlaufsformen des deutschen Schulwesens, einen oder besser mehrere Kinobesuche. Schuld an diesem etwas verqueren Einstieg war das Dogfest München, also das internationale Dokumentarfilmfestival, das in meinem Terminkalender Jahr für Jahr einen vornehmen Platz einnimmt. Im diesjährigen Festival liefen überproportional viele Filme, die sich im weiteren Sinn mit Erziehungs- und Bildungsthemen beschäftigen. Und diese Filme gaben einen tieferen Einblick in die schulische Wirklichkeit, als die meisten empirischen Studien zur Bildungsforschung dazu in der Lage wären. Drei der Filme seien hier kurz vorgestellt. Der Film Auf meinem Weg begleitet eine Waldorf-Schulklasse in der oberbayerischen Provinz. Dieser letzte Teil einer Trilogie zeigt den Schulalltag der 7. und 8. Klasse. Es wird geradezu ein Feuerwerk an Projekten abgebrannt. Vom Gemüsegarten über klassisches Handwerk, Theaterspiel, gemeinsames Musizieren bis zur Überquerung der Alpen, aufgeteilt in 8 Schuljahre. Überrascht hat mich, dass in einer Klasse mit gefühlt 50 Schülerinnen und Schülern keine einzige Migrationsbiografie auszumachen ist. Charismatisch die Lehrerin, deren gütig penetrante Strenge nach ein paar Jahren gehörig auf die Nerven gehen dürfte. Volle 8 Jahre dieselbe Lehrerin. Das kann man, muss man aber nicht mögen. Bei der Filmpremiere sitze ich zwischen lauter Waldorflehrern und Schülern, die sich in ihrer Birkenstockhaftigkeit gar nicht mehr einkriegen vor lauter Begeisterung. Vor der anschließenden Podiumsdiskussion verdrücke ich mich lieber. Das Kontrastprogramm dazu ist der Film Berlin Rebel High School. Seit 1973 existiert dieser recht anarchische Schulbetrieb, in dem im Zwei-Wochen-Turnus die Schüler gemeinsam mit dem Lehrkörper die Entscheidungen treffen. Es gibt weder Noten noch Anwesenheitspflicht. Innen wirkt die Schule wie ein frisch lackierter Totalschaden. Was andernorts als Schulstunde firmiert, findet hier schon mal im Schrebergarten eines Lehrers statt, der, wie im Film eingeblendet, zum Stundenlohn von 12,50 Euro wacker und durchaus launig das Gegenteil des Paukers gibt. Einfach rührend, wie vor der Abiturprüfung generationsübergreifend geknuddelt wird. Und immerhin drei der vier Schüler, denen der Filmemacher auf den Fersen blieb, schafften das Abitur dann auch tatsächlich. Mit welchen emotionalen Schwitzkästen und disziplinierenden Daumenschrauben man als Referendar fertig werden muss, das zeigt der dritte Film mit dem Titel Zwischen den Stühlen. Drei Referendare reiben sich auf zwischen dem Pseudo-Laissez-faire der vorgesetzten Seminarlehrer und den gnadenlosen Austestversuchen renitenter Schulklassen. Als Kinobesucher gerät man unversehens in ein emotionales Wechselbad aus Fassungslosigkeit, purem Entsetzen und peinlich berührten Fremdschämen. Am schlimmsten waren die Feedbackgespräche, in der die Referendare behandelt wurden wie Dreijährige, die mal wieder eingenässt haben. Statt eines Fazits an dieser Stelle nur eine schnöde Selbsterkenntnis. Man muss nicht unbedingt in einen Horrorfilm gehen.
Und hier unsere Veranstaltungshinweise.
Am 9. September können Musikbegeisterte feiern, tanzen, sich austauschen, entspannen und kreativ sein. Der Bayerische Jugendring lädt an den Karlsfelder See zum Miteinander Open Air, dem Festival der Jugendarbeit mit Geflüchteten. Musikalisch verwöhnen euch unter anderem Django 3000, Jesper Munk, Rainer von Vielen, Joto und Refugee Rap Squad. Drumherum gibt es sportliche, kreative und kulinarische Angebote der Jugendarbeit, wie Chill-Out-Inseln, Fotostationen, Theater und Kinofilme. Der Eintritt ist frei. Integration, bei der die Füße im Takt wippen, am 9. September von 12 bis 24 Uhr am Jugendhaus Karlsfeld bei München. Weitere Infos findet ihr unter flüchtlinge-werden-freunde.de. Viel Wandern macht bewandert. Das wusste schon Peter Sirius, ein deutscher Dichter. Einfach nur gehen, auf den gleichmäßigen Atem und das Pochen des Herzens hören, die reine Luft spüren, die Erde und Pflanzen riechen, auf den Weg und in den Himmel schauen, die Natur mit allen Sinnen genießen. Wer sich die Welt aus eigener Kraft erschließen möchte, erhält im DAV-Kurs Grundkurs Bergsteigen vom 8. bis 10. September die nötigen Tipps und Infos, um auf ursprünglichste Weise am Berg unterwegs zu sein. Der Kurs wird vom Deutschen Alpenverein München und Oberland angeboten und findet im Dachsteingebirge statt. Anmelden können sich Interessierte ab 18 Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 192 Euro für Mitglieder, Nichtmitglieder zahlen 240 Euro. Ein besonderes Nachterlebnis erwartet Naturinteressierte am 15. September im Englischen Garten. Unter dem Motto Jäger der Nacht, Fledermäuse im Englischen Garten begeben sich Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr auf die Spuren der sagenumwitterten Nachttiere. Dabei werden einige Geheimnisse gelüftet und eine lebende Fledermaus aus nächster Nähe bewundert. Die Anmeldung erfolgt über die Münchner Volkshochschule. Kinder zahlen für dieses Abenteuer 4, Erwachsene 8 Euro. Die Schule geht bald wieder los und damit rückt das unliebsame Thema Lernen unaufhaltsam in den Fokus. Dass Lernen nicht öde und schon gar nicht stressig sein muss, können Jugendliche ab 14 Jahren am 23. September im VHS-Seminar Lernen mit Plan, Spaß und ohne Stress mit den richtigen Lernstrategien erfolgreich ins Schuljahr erfahren. Welche Strategien und Werkzeuge es gibt und wie die eigenen optimalen Lernbedingungen aussehen, das wird im Seminar individuell erarbeitet. Wer schon kurz nach Schulstart für ein stressfreies Lernen sorgen will, meldet sich am besten gleich bei der Münchner Volkshochschule an. Die Kursgebühr beträgt 22 Euro. ein Lernangebot für Erwachsene bietet der Fachtag Wasserreich, der am 23. Oktober im Ökologischen Bildungszentrum München stattfindet. Hier wird der Frage nachgegangen, wie die Kinder- und Jugendarbeit die Vielfalt des Wassers erlebt. Ein interaktiver Einstieg beleuchtet die ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Aspekte. Drei Workshops bieten Praxisbeispiele für die eigene Kinder- und Jugendarbeit. Für Mitarbeitende des Kreisjugendrings und Mitglieder von Jugendverbänden ist die Teilnahme am Fachtag kostenlos. Alle anderen Interessierten zahlen 25 Euro. Weitere Infos und Anmeldungen über kjr-m.de. Zu guter Letzt ein bewegtes Angebot für einen richtig guten Zweck. Laufen für eine gute Sache. Am 10. September unterstützen alle Teilnehmer des Run for Life durch den Englischen Garten die Münchner AIDS-Hilfe. Teilnehmen kann jeder, egal ob Freizeitjogger oder Marathonläufer, als Einzelstarter oder im Team. Kurzentschlossene registrieren sich ab 12 Uhr vor Ort. Je nach Trainingsstand kann zwischen 5, 8 und 10 Kilometer langen Strecken gewählt werden. Das Startgeld in Höhe von 18 Euro bei Voranmeldung und 20 Euro bei Anmeldung direkt vor dem Lauf kommt der Münchner AIDS-Hilfe zugute. Online-Anmeldung und weitere Infos zu diesem Gemeinschaftssport-Event findet ihr auf runforlife.de.
Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf LoRa München. Unsere nächste Ausgabe hören Sie am 29. November, wie gewohnt um 17 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Durch die Sendung führte Sie Helene Köck. Die Redaktion hatten Bernd Heckmeier und Hanna Lieb. Für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz.